Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Lenzo. Hallo und herzlich willkommen. Polen sieht Chancen auf eine dauerhafte Stationierung amerikanischer Soldaten im Lande und pocht auf Mitsprache bei den europäischen Gesprächen über die Ukraine. Und zum 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags wird es wohl vorerst keinen neuen Grundlagenvertrag geben. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Wir haben alle Minister und alle Staatssekretäre direkt angeschrieben. Die Resonanz fiel sehr unterschiedlich aus. 10 Minister aus Polen haben den Fragebogen ausgefüllt, 3 aus Deutschland und aus Frankreich kam keine einzige Antwort.
Wie viel Substanz steckt heute noch in der Zusammenarbeit von Deutschland, Frankreich und Polen? Und wer ist am meisten am trilateralen Format interessiert? Eine neue Studie zum Weimarer Dreieck zieht Bilanz. Und wir erinnern auch an Stefan Jeromskis Roman-Epos Popioły zu Schutt und Asche in einer Archivaufnahme aus dem Jahre 1964. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Positive Signale, Polen wirbt in Washington um eine dauerhafte Stationierung von US-Truppen und Tusk fordert Mitsprache bei europäischen Gesprächen über die Zukunft der Ukraine. Polen drängt auf eine dauerhafte Stationierung amerikanischer Soldaten im Land. Nach Angaben aus Warschau hat das Verteidigungsministerium den USA eine Absichtserklärung übermittelt, nachdem die amerikanische Seite ein konkretes Angebot erbeten hatte. Der Chef des Nationalen Sicherheitsbüros, Bartosz Grodecki, sagte der Rzeczpospolita, damit habe sich ein Fenster der Möglichkeiten geöffnet. Auch aus dem US-Kongress kommen nach Darstellung des K.O.-Politikers Paweł Kowal positive Signale. Kowal sagte bei TVN24, der Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses empfehle parteiübergreifend, rotierende Stützpunkte in Polen in dauerhafte umzuwandeln. Beschlossen ist eine neue Basis nicht. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz spricht von einem laufenden amerikanischen Planungsprozess. Die Europäische Union will der Ukraine noch im Juni die erste Tranche aus einem neuen 90-Milliarden-Euro-Paket überweisen. Davon sollen 6 Milliarden Euro für Drohnen und mehr als 3 Milliarden Euro als makrofinanzielle Hilfe bereitgestellt werden. Für Polen ist das Paket auch wirtschaftlich wichtig, da ein großer Teil der militärischen Ausrüstung in Europa gekauft werden soll, rechnen polnische Firmen mit Aufträgen. Vize-Verteidigungsminister Paweł Zalewski sagte dem polnischen Rundfunk in Brüssel, polnische Unternehmen verfügten über Fähigkeiten, die von ukrainischer Seite nachgefragt würden. Für Kiew ist die Hilfe dringend. Die Ukraine musste wegen Finanzproblemen Rüstungskäufe begrenzen, um den Staat weiter funktionsfähig zu halten. Das Paket war monatelang durch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban blockiert worden. Nach der Aufhebung des Vetos im April kann die EU nun mit den Auszahlungen beginnen. Die Europäische Kommission will mit dem 21. Sanktionspaket gegen Russland den Druck auf Moskau erhöhen. Nach Recherchen der Brüsseler Korrespondentin des polnischen Rundfunks soll Patriarch Kyrill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Insgesamt umfasst der Entwurf mehr als 40 Personen sowie mehr als 130 Firmen und Einrichtungen. Vorgesehen sind Sanktionen gegen Rüstungsfirmen, Drohnenhersteller, Banken, Propagandisten, Energieunternehmen und weitere Schiffe der russischen Schattenflotte. Außerdem soll allen Personen die Einreise in die EU verboten werden, die seit Beginn der groß angelegten Invasion in den russischen Streitkräften gedient haben. Experten des Polnischen Instituts für internationale Angelegenheiten sehen darin auch eine Reaktion auf hybride Bedrohungen und Sabotageakte in Europa. Polen pocht auf Mitsprache bei europäischen Gesprächen über die Zukunft der Ukraine. Ministerpräsident Donald Tusk sagte nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Vereinbarungen ohne polnische Beteiligung seien für Warschau nicht bindend. Polen sei ein unverzichtbarer Akteur, wenn ernsthaft über die Zukunft der Ukraine und der Region gesprochen werde. Auslöser war ein Treffen in London. Dort hatten Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer mit Volodymyr Zelensky gesprochen. Tusk kündigte nun ein erweitertes Format mit Polen und Italien an. Die britische Seite verwies laut TVN24 auf die Zusammenarbeit mit vielen Staaten in der Koalition der Willigen. Und zum Schluss noch ein Blick nach Wrocław. Der frühere schwedische Ministerpräsident und Außenminister Carl Bildt ist dort mit dem Jan Nowak-Jeziorański-Preis ausgezeichnet worden. In seiner Rede stellte er die Ukraine in den Mittelpunkt und sagte, ihre Verteidigung sei die Verteidigung Europas von morgen. Russland könne nur dann eine gute Zukunft aufbauen, wenn es seine imperialen Illusionen aufgebe, sagte Bildt. Die Niederlage Putins könne aus dieser Sicht auch ein Sieg für Russland werden. So, der Politiker und soweit auch die Meldungen des polnischen Rundfunks. Entgegen früheren Planungen wird es wohl vorerst keinen neuen deutsch-polnischen Grundlagenvertrag geben. Die Analyse literarischer Werke kann helfen, Krisenherde früh zu erkennen und trotz WM ausspricht Ex-Nationalhüter Jan Tomaszewski von der talentiertesten polnischen Fußballergeneration seit Jahren. Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kukla.
Zum 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags wird Deutschland mehrere während des Zweiten Weltkriegs geraubte Kulturgüter an Polen zurückgeben. Dazu gehören der Ring des polnischen Königs Sigismund I., die älteste erhaltene Niederschrift des mittelalterlichen Hymnus Gaudem ater Polonia sowie Handschriften der Tagebücher des Schriftstellers Stefan Żeromski. Wie die Tageszeitung Gazeta Wyborcza berichtet, wird es entgegen früheren Planungen jedoch keinen neuen deutsch-polnischen Grundlagenvertrag geben. Hintergrund seien Befürchtungen in Berlin. Der polnische Präsident Karol Nawrocki könnte ein solches Abkommen nicht unterzeichnen. Ähnliche Zweifel bestehen offenbar auch hinsichtlich einer möglichen Ratifizierung eines Abkommens zwischen Polen und Großbritannien. Anstelle eines neuen Staatsvertrags wurde eine deutsch-polnische Vereinbarung über die militärische Zusammenarbeit ausgehandelt. Diese soll in der kommenden Woche von den Verteidigungsministern Władysław Kosiniak-Kamysz und Boris Pistorius unterzeichnet werden. Keine Fortschritte gibt es nach Informationen der Zeitung bei den Entschädigungszahlungen für noch lebende polnische Opfer des NS-Regimes. Bereits im Dezember 2025 hatte Polens Ministerpräsident Donald Tusk Bundeskanzler Friedrich Merz öffentlich aufgefordert, bei diesem Thema schneller voranzukommen. Diplomatische Quellen aus beiden Ländern berichten, Merz habe sich überrascht über die Verzögerungen gezeigt. Seine Berater hätten zugesagt, die Angelegenheit rasch voranzubringen. Bislang sei jedoch keine Finanzierung für entsprechende Zahlungen gefunden worden, lesen wir in der Gazeta Wyborcza. Vor 10 Jahren schrieb der Tübinger Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer einen Brief an die damalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Darin wies er auf die Terrororganisation Boko Haram in Nigeria hin, die gezielt Schulen angriff. Aus diesem Impuls entstand nach 2-jährigen Gesprächen zwischen Wissenschaftlern und Politikern das Forschungsprojekt Cassandra. In einem Gespräch mit dem Wochenmagazin Tygodnik Powszechny erläutert die polnische Literaturwissenschaftlerin und Mitarbeiterin von Wertheimer, Professor Monika Wolting, wie Literatur zur Analyse gesellschaftlicher Spannungen und potenzieller Konflikte genutzt werden kann. Das Forschungsteam untersuchte unter anderem Entwicklungen in Algerien, Aserbaidschan, auf dem Balkan sowie die Beziehungen zwischen Taiwan und China. Die Ergebnisse fanden Anwendung in deutschen Regierungsstellen der Europäischen Union und der NATO. Nach Ansicht der Forscher spiegeln literarische Werke gesellschaftliche Spannungen oft lange bevor diese politisch oder militärisch sichtbar werden. In Handlungen, Dialogen und erzählerischen Motiven lassen sich Muster erkennen, die auf wachsende Polarisierung und Konfliktpotenzial hindeuten. Solche Narrative können später auch für Desinformation oder politische Mobilisierung instrumentalisiert werden. Literatur wirkt wie ein Seismograph, erklärt Wolting. Die entwickelte Methode ermögliche es, erste Erschütterungen frühzeitig wahrzunehmen und potenzielle Krisenherde zu identifizieren. Gleichzeitig könnten auf dieser Grundlage Gegenstrategien und alternative Erzählungen entwickelt werden, um gesellschaftlichen Ressentiments entgegenzuwirken. Lesen wir in Tygodnik Powszechny. Der frühere polnische Nationaltorhüter Jan Tomaszewski bedauert das Verpassen der Fußball-Weltmeisterschaft durch die polnische Nationalmannschaft. Trotz einer aus seiner Sicht außergewöhnlich talentierten Spielergeneration befinde sich das Team derzeit in einer sportlichen Krise. Polen verlor das entscheidende WM-Playoff-Finale auswärts gegen Schweden mit 2:3 und verpasste damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna spricht Tomaszewski von einem anhaltenden sportlichen Tief. Seit 5 Spielen befinden wir uns in einer Art fußballerischer Stagnation. Davon müssen wir uns lösen. Zugleich stellt sich der ehemalige Nationalspieler hinter Trainer Jan Urban, kritisiert jedoch die Niederlage gegen Schweden deutlich. Ein Spiel gegen einen so schwachen Gegner darf man nicht verlieren. Wir haben nicht nur Prestige eingebüßt, sondern auch die rund 50 Millionen Zloty, die mit der WM-Teilnahme verbunden gewesen wären, sagt Tomaszewski. Trotz der aktuellen Schwächephase hält Tomaszewski die gegenwärtige Generation für die individuell stärkste in der Geschichte des polnischen Fußballs. Mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft zählt er Brasilien zu den Favoriten, schließt aber auch Argentinien und Frankreich nicht aus. Zudem warnte er vor Norwegen und dessen Torjäger Erland Haaland. Sein Wunsch, ein europäisches Finale bei der WM, die morgen beginnt und bis zum 19. Juli dauert und erstmals mit 48 Mannschaften in Kanada, den USA und Mexiko ausgetragen wird. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Überblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Das Weimarer Dreieck feiert bereits sein 35-jähriges Bestehen. Der russische Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat die geopolitische Bedeutung der informellen Partnerschaft zwischen Deutschland, Frankreich und Polen erneut in den Mittelpunkt gestellt. In den ersten 2 Jahren nach Kriegsausbruch intensivierten die 3 Staaten ihre Zusammenarbeit in einer Reihe strategischer Bereiche. Dazu gehörten gemeinsame Initiativen zur Reform der Europäischen Kapitalmarktunion, zur Unterstützung der Ukraine sowie zur Stärkung der außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Mit der Verabschiedung der Weimarer Agenda für eine starke geopolitische Europäische Union im Mai 2024 bekannten sich die 3 Länder zu einer vertieften Kooperation in Sicherheits-, Verteidigungs- und Europafragen. Trotz dieser neuen Dynamik ist bislang erstaunlich wenig darüber bekannt, wie eng Deutschland, Frankreich und Polen tatsächlich innerhalb der Europäischen Union zusammenarbeiten und zusammenarbeiten wollen. Eine neue Studie soll das ändern. Arkadiusz Huber war bei ihrer Vorstellung in Berlin dabei.
Herzlich willkommen auf dem Geburtstagsparty des Weimarer Dreiecks.
So enthusiastisch wie die Worte der Wissenschaftlerin Kamila Schöll-Masurek zum 35. Jahrestag des Weimarer Dreiecks klingen die Worte des Ratsvorsitzenden der Stiftung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit Markus Meckel nicht. Das ehemalige Mitglied des Deutschen Bundestags und zuvor der vorletzte Minister für Auswärtige Angelegenheiten der DDR unterstreicht, das Weimarer Dreieck sei in einer Zeit entstanden, in der Deutschland und Polen an der EU-Integration Polens und an der EU-Erweiterung gemeinsam interessiert gewesen seien.
Es war damals schon absehbar, dass Frankreich ein bisschen mehr zum Jagen getragen werden muss, aber genau das war das Ziel. Man sagt, jetzt machen wir es zusammen und versuchen hier auf dieser Ebene Frankreich zu gewinnen. Zumal bis dahin eben klar war, das Verhältnis Frankreich-Deutschland ist in der alten EU sozusagen der Motor gewesen. Und wenn sich diese beiden immerhin nicht ganz unwichtigen Staaten in der EU einigen konnten, war damit zumindest eine Linie, die dann nicht hundertprozentig ist, aber die dann doch dem Volk, wo dann andere sich anschließen konnten, wenn erstmal eine Kompromisslinie zwischen Deutschland und Frankreich erarbeitet worden war. Und die Hoffnung war, dass sich das jetzt erweitern kann um Polen. Und das Ergebnis zeigte erstmal, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Und zwar natürlich dann aus verschiedenen Gründen, aber es fehlte am politischen Willen.
Wie in der neuen Studie zum Weimarer Dreieck festgestellt, sei der politische Wille der drei Ländern unterschiedlich. Welches Land ist am meisten an einer Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks interessiert? Dazu hat der Politikwissenschaftler Adam Kirpscher eine Umfrage an sämtliche Ministerien in Deutschland, Frankreich und Polen verschickt.
Insgesamt viermal haben wir nachgehakt und um eine Antwort gebeten. Wir haben alle Minister und alle Staatssekretäre direkt angeschrieben. Die Resonanz fiel sehr unterschiedlich aus. 10 Minister aus Polen haben den Fragebogen ausgefüllt, 3 aus Deutschland und aus Frankreich kam keine einzige Antwort. Deshalb habe ich den Eindruck, dass Frankreich derzeit das geringste Interesse daran hat, dieses Format aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. In Polen hingegen befürwortet nahezu die gesamte Ministerriege eine Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Unser Land hat in vielen Bereichen noch Aufholbedarf, sei es wirtschaftlich oder im Bereich der Sicherheitspolitik. Deshalb ist das Interesse an einer Stärkung dieses Formats bei uns besonders groß.
Ferner legt die durch die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung und die Stiftung für die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit finanzierte Studie ein differenziertes Bild des Weimarer Dreiecks offen. Einerseits zeigt sich, dass Deutschland, Frankreich und Polen im Rat der Europäischen Union deutlich häufiger gemeinsam abstimmen, als oftmals angenommen wird. Andererseits handelt es sich nicht um eine feste politische Allianz. Die Zusammenarbeit bleibt stark von Politikfeldern, Interessenlagen und institutionellen Rahmenbedingungen abhängig. Adam Kirpscher.
Die wichtigste praktische Schlussfolgerung beinhaltet die Variable namens Intensity of Contact. Die Zukunft des Weimarer Dreiecks hängt weniger von feierlichen Gipfeltreffen als von kontinuierlicher Zusammenarbeit auf Arbeitsebene ab. Dort entstehen die politischen Kompromisse, die später gemeinsames Handeln ermöglichen. Wenn die Vertreter der drei Länder im EU-Rat häufiger miteinander in Kontakt stehen, stimmen sie später auch häufiger gleich ab. Es gelingt ihnen also, gemeinsame Positionen zu entwickeln und mit einer Stimme zu sprechen. Allerdings setzt das voraus, dass sie miteinander kommunizieren, und genau daran mangelt es oft.
Die Studie zeigt zudem, dass ideologische Nähe, sozioökonomische Interessen, institutionalisierte Kooperation und das Ausmaß politischer Konflikte entscheidende Faktoren für die Koalitionsbildung innerhalb der Europäischen Union sind. Das Weimarer Dreieck erweist sich damit als handlungsfähiges, aber keineswegs automatisches Bündnis. Ein Format, dessen Erfolg von der Fähigkeit seiner Mitglieder abhängt, unterschiedliche Interessen in gemeinsame europäische Positionen zu übersetzen. Die Wissenschaftlerin Kamila Schüll-Masurek.
Gerade weil die Interessen und Präferenzen Polens, Deutschlands und Frankreich häufig voneinander abweichen, weil wir wissen, nationale Interessen Rolle spielen, bedarf es einen Mechanismus, um diese Unterschiede überbrücken kann. Also die entscheidende Frage lautet nicht, ob das Weimarer Dreieck leben soll, relevant ist. Die entscheidende Frage lautet, unter welchen Bedingungen kann sein politisches Potenzial in nachhaltige europäische Handlungsfähigkeit übersetzt werden.
Und genau das wird seit bereits 35 Jahren diskutiert.
Über die neue Studie zum Weimarer Dreieck berichtete Arkadiusz Huber. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Wir bleiben in gewisser Hinsicht beim deutsch-polnischen Verhältnis, wechseln aber nun von der Politik in die Kultur, denn zu den Kulturgütern, die Deutschland zum Jahrestag des Nachbarschaftsvertrags an Polen zurückgibt, gehören auch die Tagebuchhandschriften von Stefan Żeromski. Und genau dieser Autor steht auch im Mittelpunkt des heutigen Beitrags im Rahmen unserer Archivreihe. Stefan Żeromskis Roman Popioły, zu Deutsch zu Schutt und Asche, gilt als eines der bedeutendsten Werke der polnischen Literatur. Vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege zeichnet der Autor ein eindrucksvolles Bild seiner Epoche und erzählt von den Hoffnungen und Enttäuschungen einer Generation, die auf die Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit setzte. Sie hören nun einen Ausschnitt aus einer Sendung aus dem Jahr 1964. Es liest Witold Grabiański.
Dieses Werk von Stefan Żeromski nimmt in der Geschichte des polnischen Romans einen ganz besonderen Platz ein. Popioły, zu Schutt und Asche. Es erschien zu Beginn unseres Jahrhunderts. In seiner Struktur nähert er sich dem Meisterwerk Krieg und Frieden von Leo Tolstoi. Auffallend vor allem ist eine lose Komposition. Wenn aber Popioły ein großes und sehr locker komponiertes historisches Panorama ist, wie reich doch und verschiedenartig ist dieses Panorama. Das Hauptthema des Romans Popioły ist das Schicksal jener Polen, die in der Überzeugung zu den Fahnen Napoleons eilten, auf diese Weise den Weg zum freien Polen zu finden. Es ist nicht leicht, die Handlung der Popioły zusammenzufassen. Bei der Lektüre erstaunt der gewaltige Reichtum des ihm innewohnenden Lebens. Die Fabel des Romans umfasst viele Jahre. Vor dem Hintergrund großer historischer Ereignisse entspinnt sich das Schicksal der Helden, gezeigt in den unterschiedlichsten Situationen. Vor unseren Augen entrollen sich Bilder von Schlachten, Heroismus, Verbrechen, entfesselten Instinkten. Uns umfängt der Trubel von Unterhaltungen und die geheimnisvolle Stimmung der Sitzung einer Freimaurerloge. Naturbeschreibungen verflechten sich mit Liebesszenen und philosophischen Diskussionen. Was schweißt dieses reichhaltige Bild von Menschen, Ereignissen und Ideen zu einer künstlerischen Einheit zusammen? Gibt es doch, wie schon gesagt, keine so geschlossene Komposition wie jene, deren sich Pruss im Roman Der Pharao bedient, der den Kampf um die Macht zwischen dem jugendlichen Thronfolger und der Priesterkaste in den Mittelpunkt stellte und rings um ihn verschiedene Szenen des Romans ablaufen ließ. Im Roman Popioły fehlt ebenfalls die so bewusste Verflechtung verschiedener Fäden der Handlung, wie dies bei Sienkiewicz der Fall ist, der immer sorgsam darauf achtete, die Kontinuität der Handlung beizubehalten. Was also schweißt die verschiedenen Kapitel der Popioły zu einem Ganzen? Denn dass es ein künstlerisches Ganzes ist, unterliegt keinem Zweifel. Betrachten wir zuerst den epischen Aspekt des Werkes. Es gibt in der polnischen Literatur keinen einzigen Roman, der ein so vielseitiges Bild der Epoche malt. Der Niederschrift des Romans gingen lange, gründliche Studien voraus. In Paris stieß Żeromski auf Dokumente, die bis dahin sogar Geschichtsforschern unbekannt waren. Sein Roman ist eine Quelle fundierten Wissens über das Leben verschiedener gesellschaftlicher und politischer Kreise um die Wende zum 19. Jahrhundert. Hier sei gleich auch bemerkt, dass dieses breite historische Panorama von einer bewussten Leitidee des Verfassers beherrscht ist. Er wählte jene historischen Tatsachen, die ihm ermöglichen, die tiefste historische Wahrheit jener Epoche zu enthüllen. Also, das polnische Volk ist nach dem Verlust der Unabhängigkeit in Lethargie verfallen. Aber die Geschichte jener Jahre ruft neue Kräfte wach. In der Fremde entstehen die Legionen des Generals Dąbrowski. Die Polen nehmen den Kampf um die Befreiung des Vaterlandes auf. An den Titel des Romans anknüpfend könnte man sagen, dass den Popioły, der Asche, Funken entsprangen. Es lohnt sich hier daran zu erinnern, dass Żeromski eine Fortsetzung dieses Romans schrieb, der er den Titel Iskry, Funken, geben wollte. Die Handschrift ging bei einer Haussuchung verloren, die die zaristische Polizei in der Wohnung des Autors vornahm. Wir haben also in der episch ausgebauten Fabel des Werkes die bewusste Absicht des Verfassers entdeckt, die Geburt des neuen patriotischen Bewusstseins des polnischen Volkes zu zeigen und seinen Wert herauszuschälen durch den Kontrast mit der Welt, die in Resignation versinkt. Nun zu dem, was die breit ausgebauten und so verschiedenartigen Episoden zu einem einheitlichen Ganzen verbindet. Die epischen Szenen und jene Episoden werden durch das Element der Lyrik zusammengehalten. Lyrik durchdringt das ganze Werk und gibt ihm die künstlerische Einheitlichkeit. Es ist nicht die ruhig dahinfließende Narration des Romans des 19. Jahrhunderts. Greifen wir zur Lektüre der Popiove mit dem Gedanken an frühere historische Romane, sind wir anfangs irgendwie überrascht. Wir verfolgen die Handlung und bemerken plötzlich, der Verfasser hat anscheinend die Geschichte vergessen, weil ihn ein schönes Landschaftsbild bezaubert oder moralische Probleme interessieren, die er zu erwägen beginnt, ohne sich um das weitere Schicksal der Helden zu kümmern. Später jedoch beginnen wir den Zauber dieses ungewöhnlichen Buches zu empfinden, das zugleich eine epische Chronik vergangener Ereignisse und das lyrische Tagebuch eines Romandichters aus der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert darstellt. Denn wir fühlen die ständige Anwesenheit des Verfassers. Man könnte sagen, dass Jeromski in der epischen Fabel des historischen Romans seine ihn damals bewegenden Gefühle und Unruhe niederschrieb. Vertiefen wir uns zum Beispiel aufmerksam in die Betrachtungen und Diskussionen der verschiedenen Gestalten des Romans. Dort ist die Rede von wichtigen gesellschaftlichen, moralischen, philosophischen Problemen. Welches ist die Verantwortung des Menschen für das Übel, das in der Welt um sich greift? Wie soll der Egoismus überwunden und eine Gesellschaftsordnung errichtet werden, die dem Glück des Menschen dient? Welchen Ursprung hat das Übel? Steckt es in der Natur des Menschen? Oder wird es aus der Ungerechtigkeit der sozialen Bedingungen geboren? Jeromski gibt darauf keine leichten Antworten. Er erwägt alle diese Probleme mit ernster, tiefer Sorge. Er verteilt die Für und Wider auf beide Seiten, um sie gewissenhaft abzuwägen. Einer seiner Helden sagt, wozu sich schlagen? Man müsste einen unerbittlichen Krieg erklären, aber nicht den Menschen, sondern der Tyrannei selbst, der Ausbeutung, dem Betrug. Darauf antwortet ein anderer Held der Handlung. Ausgezeichnet. Nur wie soll man das machen, ohne die Menschen anzufassen? Eben jene Ausbeuter und Tyrannen. Popiove enthält viele Kriegsszenen. Jeromski enthüllte das abstoßende Antlitz des Krieges. Ebenso unterstrich er die Tragik der Kämpfer der Legionen. Die heldenhaften Legionäre werden von Napoleon in ihrem Kampf um die Freiheit Polens zur Unterwerfung Spaniens und zu den Kämpfen in San Domingo missbraucht. Durch den ganzen Roman zieht sich wie ein roter Faden das unglückliche Leben der Bauern. Wie der Schrei der erdrosselten Freiheit klingt das Gestöhn des Veteranen, der nach seiner Rückkehr vom Krieg, seiner bäuerlichen Herkunft wegen, wieder in die Ketten der Leibeigenschaft geschlagen wird.
Popiove zu Schutt und Asche von Stefan Jeromski in einer Archivaufnahme aus dem Jahr 1964, gelesen von Witold Grabiański. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingsa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.